unserer heutigen Folge spreche ich mit der Ärztin Ebru Yildiz. Ebru leitet als Geschäftsführerin eines der größten Zentren für Organtransplantation in Deutschland. Sie ist seit Jahren damit beschäftigt, die Organspende in unserem Bewusstsein digital und analog stärker zu verankern. Und das mit einer beeindruckenden Ausdauer.
Okay, dann geht's los.
Wir starten.
Hallo Ebru, schön, dass du da bist.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Bevor wir mehr zu dir sagen und vor allen Dingen mehr von dir erfahren, starten wir immer mit 10 Entweder-Oder-Fragen. Fragen, die du tatsächlich nur mit der einen oder der anderen Antwort entsprechend beantwortest. Manchmal gar nicht so einfach, wir gucken mal.
Ich bin gespannt.
Mac oder PC?
Oh, ich habe gerade auf Mac gewechselt, merke Vorzüge von beiden.
Und die Entscheidung lautet?
Wenn es besser klappt, Mac.
Gut. Flugzeug oder Auto?
Auto.
Döner oder Currywurst?
Döner.
Das war schnell. Häkeln oder Puzzeln?
Häkeln.
Urlaub am Strand oder in den Bergen?
Strand.
OP-Tisch oder Rednerpult?
Rednerpult.
Helene Fischer oder Mustafa Sandal?
Das ist schwer. Beide.
Okay, hier lasse ich es halbwegs gelten. Arbeit mit PatientInnen oder mit PolitikerInnen?
PolitikerInnen.
Social Media oder reales Miteinander?
Reales Miteinander.
Organspendeausweis oder Organspende-Tattoo?
Organspendeausweis.
Okay, damit sind wir mittendrin. Bei der Organspende, das ist nämlich deine heutige Kernfunktion. Du bist die Geschäftsführerin des Westdeutschen Transplantationszentrums in Essen. Was ist das für ein schwieriges Wort schon direkt zum Einstieg?
Das heißt sogar noch besser, Westdeutsches Zentrum für Organtransplantation, wird abgekürzt WZO. Aber jeder spricht vom Westdeutschen Transplantzentrum. Das haben wir leider nicht bekommen können, weil vor uns gab es das Tumorzentrum. Und die ist WTZ abgekürzt, deswegen muss man es noch länger beschreiben.
Aber Transplantzentrum ist tatsächlich einfacher.
Genau, ist auch einfacher. Aber da musste man noch ein bisschen spielen, weil die Abkürzung war schon leider weg.
Darüber werden wir natürlich sprechen, und zwar ziemlich intensiv. Was hat es mit dem großen Thema Organspende auf sich? Was ist deine Funktion? Wie funktioniert das eigentlich alles? Und die letzte Frage bei den Entweder-Oders war Organspendeausweis oder Organspende-Tattoo. Da darf man vorausschicken, dass wir beide uns ja schon ein paar Jahre kennen. Ich habe dich schon ein paar Mal interviewt. Und wir haben uns das letzte Mal gesehen auf der Tattoo-Convention, weil es dort nämlich ein Organspende-Tattoo gab als News. Und es waren ein paar Medienvertreter da, die haben das auch entsprechend beleuchtet. Kanntest du dieses Thema vorher schon oder ist dieses Organspende-Tattoo für dich neu gewesen? Und vielleicht erklärst du nochmal, was es eigentlich war.
Das war für mich nicht neu. Es ist für mich ein sehr wichtiges Thema, auch wenn ich mich jetzt für den Organspendeausweis entscheiden musste. Ich durfte ja nicht beides nehmen.
Hast du bei Helene aber gemacht?
Bei Helene habe ich es gemacht. Das war sehr schwierig. Das ist mein Kulturproblem.
Ja, darüber sprechen wir auch noch.
Aber das Organspende-Tattoo ist für mich sehr wichtig. Es ist nicht rechtsgültig, das muss man einmal sagen. Deswegen habe ich mich für den Ausweis entschieden, weil das ist das, was wir am Patientenbett dann brauchen. Aber Tattoo ist das, was öffentlichkeitswirksam ist. Und das brauchen wir eigentlich genauso. Und das Organspende-Tattoo kann ich mal so zeigen. Das ist aber nicht permanent. Ja? Das ist nicht gestochen bei mir, weil ich einfach an meinem Körper keine Farbe möchte. Aber ich finde das super und unterstütze das, weil so kommen wir ins Gespräch. Das ist ja von Junge Helden gemacht, eine Organisation, die sich für das Thema einsetzt. Wurde damals gegründet von einer selber Transplantierten, die durch die Transplantation auch einige Jahre gewinnen konnte. Jetzt führt das ihre Schwester und ihre beste Freundin fort. Und ich unterstütze das und trete überall, wo ich Öffentlichkeitsarbeit mache, mit Junge Helden und dem Tattoo auf und habe das auch nächsten Monat wieder auf dem Plan.
Das heißt, das, was auf deinem Unterarm ist, ist kein echtes Tattoo, sondern es ist aufgemalt?
Das ist ein Klebetattoo, kriegt man auch bei Junge Helden, einfach bei denen melden, kann man bei denen bestellen. Heißt Opt-Ink, ein Kreis bzw. zwei Halbkreise, die zu einem Kreis werden als Zeichen des Geschenks. Und wenn man ein bisschen besser drauf gucken würde, sieht man auch Organ Donation oder Organspende.
Mhm.
Also ja, da haben sich die Leute wirklich sehr viel Gedanken gemacht und kreativ gearbeitet.
Wir machen ja ein Foto davon und blenden das dann mal entsprechend ein.
Super.
Das Thema Organspende. Es gibt einen Weg, der dich natürlich dahin geführt hat. Heute ist es deine Hauptfunktion, aber das war es natürlich nicht immer. Mhm. Du bist Kind von Eltern, die aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind. Du bist in Deutschland geboren.
Ja.
Du hast hier eine Schule besucht, du hast ein Abitur gemacht und du hast dich dann entschieden, eine Ausbildung in der Pflege zu machen und gleichzeitig ein Medizinstudium. Das habe ich selten gehört, dass das gleichzeitig passiert. Nacheinander habe ich öfter gehört, aber gleichzeitig? Wie kam überhaupt der Wunsch, in den Medizinbereich zu gehen und dann direkt mit so einer Doppelnummer?
Also Medizin wollte ich schon immer machen. Meine Eltern gehören zu der Generation, die immer schon zurück wollten. Also die Generation, die gekommen ist, um eigentlich wieder zurückzugehen. Das ist ja auch so ein bisschen unser Problem in Deutschland mit der Integration und Migration. Das war für beide Seiten nicht gut. Ja, die einen wollten gehen, die anderen haben gesagt, die gehen doch sowieso. Na, da ist was passiert. Und meine Eltern waren genau diese Generation. Die wollten schon immer zurück. Und ich bin eigentlich in der Türkei. Mein Kleinkindzeit, daran kann ich mich erinnern. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich wurde mit 5 Jahren eingeschult. Erste Klasse Türkei, wie ich da reingehe und sage, ich werde Ärztin. Also 5 Jahre, es stand für mich fest, ich werde Ärztin.
Diese Zeit hast du in der Türkei verbracht. Das heißt, du hast deine frühe Kindheit, du bist in Deutschland geboren, hast aber die frühe Kindheit in der Türkei verbracht.
Genau.
Wo?
In Adana. Ganz Okay. Südlich ist die 4. Stadt in der Türkei, also es ist wirklich Klein-Istanbul, nennen das meine Freunde, die mich dann dort besuchen. Ist sehr modern und ich habe die Zeit dort genossen, gar keine Frage. Aber das prägt mich auch in meiner Kultur. Also ich kann mit beiden Kulturen wirklich sehr gut umgehen und fühle mich in beiden Kulturen wohl.
Warum bist du in Deutschland geboren und in der Türkei in den ersten Jahren aufgewachsen?
Weil meine Eltern eigentlich nur noch so ein bisschen die Schulden abzahlen wollten, ein bisschen Geld sparen und dann hopp. Und dann geht man ja nach ein paar Jahren zurück. Bis die Tochter eingeschult ist, sind wir schon lange zurück, war die Idee.
Mhm.
Leider ist der Plan nicht aufgegangen. Beziehungsweise vielleicht doch gut. Also ich fühle mich inzwischen wirklich wohl und beheimatet in Deutschland. Und wir haben noch gestern drüber gesprochen, würde ich meine Wohnung in Deutschland auflösen, wenn ich in Rente bin und in die Türkei ziehen, wie es ja dann die alte Generation macht? Nee. Ich will lange Urlaub dort machen, ja, wenn ich dann in Rente bin, aber beheimatet bin ich hier.
Du hast mit 5 Jahren gesagt, du willst Ärztin werden.
Genau.
Die Frage, kannst du dich daran erinnern, ist ja beinahe überflüssig. Üblicherweise kann man sich nicht daran erinnern. Ich könnte es nicht. Es gibt Menschen, die können sich daran erinnern. Kannst du dich an diese Situation tatsächlich erinnern? Oder ist es eher Hörensagen über deine eigene Geschichte?
Ich kann mich wirklich erinnern. Ich kann mich auch erinnern in dieser Zeit. Also es war nur dieses ein Jahr Schule, die ich in der Türkei erlebt habe, wo ich dann halt auch immer wieder mal, ja, ich will Friseurin werden. Ja, aber du wolltest auch Ärztin werden, hieß es dann. Ja, ja, erst werde ich Ärztin und zweiten Berufsausbildungsweg ist dann Friseurin. Sängerin wollte ich auch, wenn das waren so die 3 Sachen. Aber immer der erste Bildungsweg war Ärztin. Und wenn man Ärztin geworden ist, geht man, macht nochmal Friseurlehrgang.
Gab es einen Grund, dass du Ärztin werden wolltest?
Ich überlege die ganze Zeit, ob es irgendwas gab, aber nee, gab es nicht. Also nicht irgendeine Krankheit, die mich damals sehr geprägt hat, an die ich mich erinnern kann in der Familie.
Gab es einen Arzt, der dich vielleicht besonders beeindruckt hat oder eine Ärztin?
Nein, ich bin erst Akademikerin.
Aber du warst ja selbst als Kind auch beim Arzt. Also man geht ja auch irgendwo hin und trifft vielleicht Ärzte oder Ärztinnen, wo man sagt, tolle Menschen.
Nö, also jetzt nö.
Es war
kann
einfach
ich mich
so.
Nicht, genau, es war einfach so. Und das war halt auch der Grund, warum ich dann auch wirklich später dann beide Sachen, sprich Pflege und Medizinstudium, zunächst parallel gemacht habe.
Du hast die Schule besucht, du warst auf dem Gymnasium und du hast das türkische Abitur in Deutschland gemacht.
Genau.
Ich wusste auch nicht, dass das geht. Also auf welcher Schule war das und wie kommt es? Ist das was Neues oder gibt es das immer schon?
Das war damals recht neu zu meiner Zeit. Ich habe Abi 98 gemacht und das war das Ricardo-Hoch-Gymnasium in Gelsenkirchen. Und wir hatten einfach einen total tollen Schuldirektor, Herr Funke, der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass wirklich die türkische Sprache in den normalen Lehrunterricht reinkam, im Curriculum. Ich habe dann wirklich ab der 5. Klasse Türkisch gehabt Und wir konnten damals das nur in der als viertes Abifach nehmen. Ich glaube, 3-4 Jahre nach uns, also Anfang der 2000er, ist es auch akzeptiert als erstes und zweites Fach. Es gibt inzwischen ein paar Schulen mehr, die das akzeptieren. Aber es ist nicht einfach. Also du brauchst wirklich einen Direktor, der dahinter steht und das versucht durchzuhauen. Es ist ja auch so dieser Mythe, ja, ihr macht das ja nur, um die guten Noten zu bekommen in Türkisch, wo ich sage, wer hat denn in Deutsch immer die Einsen, bitte? Ja, hat auch keiner. Und ich kann dann aus meiner Abiturzeit sagen, als dann die Prüfung kam, es war ja eine mündliche Prüfung, habe ich meinen damaligen Lehrer gefragt, welche Lektüren muss ich jetzt lesen? Der guckte mich nur an, alle, die wir seit der 5. Klasse gelesen haben. Und wir haben pro Jahr 2 Lektüren gelesen. Ich musste alle können.
Das ist eine Menge.
Ja, deswegen, so einfach war das gar nicht, die Note zu bekommen.
Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja, aber das ist wirklich so das Problem, was man dann hat, um das durchzubekommen.
Welche Note hast du denn bekommen?
1+.
Ernsthaft?
Ja.
Ah.
Und der Schuldirektor war mit in der Prüfung. Also den habe ich dann noch so, Herr Funke, warum kommen Sie jetzt mit in meine Prüfung? Ich muss hören, ob du auch flüssig Türkisch reden kannst. Du darfst nicht stottern.
Kann er das einschätzen? Herr Funke klingt jetzt nicht nach
einem Türken. Er hat wirklich nur darauf geachtet, ob ich die Sprache flüssig spreche. Mhm. Und das kann man, glaube ich, als Nichtsprachler besser einschätzen, ob sich das native anhört oder ob nicht. Ich glaube, ich habe die ersten 10 Sätze keine Luft geholt.
Okay, eine 1+. Ich werde jetzt nicht alle Noten durchfragen, aber was mich schon interessiert, du hast ein ziemlich gutes Abi insgesamt gemacht, oder?
Zum NC hat es nicht gereicht.
NC ist sehr dehnbar. Also es gibt ja auch ein NC von, also der NC ist ja einfach nur eine Definition. Also es gibt einen NC, der liegt bei, keine Ahnung, 1,9 oder 2,1. Aber es gibt auch einen NC von 0,9.
Genau, und da liegt die Medizin. Und die habe ich nicht geschafft.
Was für ein Frevel, 0,9. Wo war dein Abi?
2,5.
2,5 finde ich persönlich jetzt ziemlich prima. Wie zufrieden warst du?
Damals sehr unzufrieden, weil ich ja halt unbedingt Medizin wollte und dann mir Auswege finden musste, wie kriege ich das hin? Und da kommt halt jetzt auch so ein bisschen das Interkulturelle. Eltern, die nicht im System bewandert sind, jetzt sehe ich viel mehr Optionen, was man alles machen könnte, auch wenn man NC nicht erreicht. Das war mir damals nicht bewusst. Deswegen bin ich erstmal in die Pflege eingestiegen, habe auch erstmal nur ein Praktikum gemacht, war auf der akut geschlossenen, musste dann das Praktikum verlängern, als ich festgestellt habe, oh, da kommst du jetzt nicht so schnell rein, so 3 Monate Praktikum ist nichts. Habe ich dann ein Jahrespraktikum in der Pflege gemacht, um dann nach dem ein Jahr in die Ausbildung zu gehen. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich eine Kollegin kennengelernt, die dann sagte, wie, du willst wirklich so sehr Medizin machen? Dann musst du jetzt extern studieren. Und das ist der Anfang gewesen, wie ich das dann halt parallel gemacht habe. Dann war ich schon in der Ausbildung, wollte damit auch nicht aufhören. Was man anfängt, sollte man nicht aufhören. Habe dann aber angefangen, parallel zur Ausbildung extern zu studieren.
Wie studiert man extern?
Man meldet sich für ein anderes Fach an, Lehramt Chemie, und geht dann aber wirklich zu den Medizinprofessoren und bittet darum, dass man dann an dem freien Platz dann doch noch mal teilnehmen kann. Das ist wirklich jedes Mal Hitze, es wird dann platzfrei, nimmt der Professor mich. Das geht heutzutage nicht mehr oder nicht mehr so gut. Also zumindest machen wir das bei der Uni Essen nicht mehr, soweit ich das weiß. Aber das war wirklich damals eine Warteschlange. Wir waren so 10 bis 20 Personen, je nach Fach, die das machen wollten.
Du hast dich da so ein bisschen reingemogelt.
Genau, ich habe mich reingemogelt und habe es dann auch geschafft, weil wie gesagt, ich wollte schon immer Medizin machen.
Das werden die entsprechenden Professoren wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass da eine ordentliche Portion Leidenschaft drin steckt. Wie lange hast du die Ausbildung gemacht? Und was hat dazu geführt, dass du sie dann tatsächlich nicht abgeschlossen hast, obwohl du eigentlich Sachen nicht anfängst, die du nicht abschließen wirst?
2 Jahre, 3 Monate. Ich hätte nur noch 7 oder 8 Monate gebraucht, um fertig zu sein. Aber es war halt wirklich die Frage, Anatomiekurs. Und beim Anatomiekurs müssten wir jeden Morgen um 7.30 Uhr an der Leiche zum Präparieren stehen. Und das wäre mit der Ausbildung nicht mehr möglich gewesen. Das hätte ich nicht hingekriegt, weil ich bin ja sonst eigentlich morgens schön zur Pflegefrühschicht, wollte auch keiner machen, ja. Habe ich dann immer gesagt, freiwillig Frühschicht, damit ich mittags in die Uni kann. Das war dann nicht mehr möglich. Dann habe ich mit unserer Pflegedienstleitung gesprochen, Schwester Monika, habe gesagt, Monika, du weißt doch. Sagt sie, Evo, wir wissen, dass das dein Ziel ist. Geh, aber du darfst bei uns weiterarbeiten und kriegst auch die volle Verantwortung. Das war dann der Part, wo ich dann in die Nachtschicht gerutscht bin und dann wirklich auch eine Dreiviertelstelle im Nachtdienst gearbeitet habe während des kompletten Studiums.
Lass uns einmal so ein bisschen in die Gegenwart springen. Wir hüpfen so ein bisschen hin und her.
Ja, gerne.
Du bist vergangene Nacht aus Berlin gekommen.
Ja.
Und bist tatsächlich um 2 Uhr erst wieder zu Hause gelandet und wurdest heute freundlicherweise gefahren, um in diesem Podcast zu sitzen. Berlin war ein ganz wichtiger Kongress, an dem du teilgenommen hast. Und eigentlich hatten wir den Podcast auch für gestern geplant. Wir haben ihn jetzt deshalb verschoben. Was war in Berlin?
In Berlin war Bing Bang KI Festival. Big Bang hat mein damaliger Chef, aber ich nenne ihn auch meinen Mentor, mein langjähriger Mentor, Professor Jochen Werner, vor 6 Jahren in Essen gestartet. Damals hieß es Big Bang Health. Kleiner Kongress, Netzwerk, wie kriegen wir Leute, Entscheider im Gesundheitswesen zusammen? Das Ding ist jetzt gewachsen, ist nach Berlin gegangen. 8500 Teilnehmer, KI, Gesundheitswesen, Start-ups, alles zusammen. Und ich habe dort das Thema gehabt, Organspende. Lass mich mal kurz überlegen. Digitalisierung mit Herz, Organspende und Interkulturalität in Zeiten von KI.
Klingt tatsächlich nach einem typischen Kongresstitel, so halbwissenschaftlich auch.
Ja, halbwissenschaftlich. Es ist ja, ich nenne mich nicht Wissenschaftlerin. Also da mache ich nicht sehr viel. Ich bin total gerne am Patienten, mit Menschen. Und nicht dieses Forschungslabor-Maus. Das ist nicht meins. Ich habe lieber Menschen. Wobei auch da kannst du Wissenschaft machen. Das kommt nur nicht so sehr in den Vordergrund. Aber es ist halt wirklich, was können wir im Gesundheitswesen ändern? Was können wir anpacken? Was können wir verändern? Und das ist eher so das Thema. Und da ist KI in der Organspende und Transplantmedizin noch nicht angekommen. Die Interkulturalität, wie ich sie nenne, ist auch analog noch nicht angekommen. Deswegen, da haben wir in beiden Welten noch was zu tun.
Welche Rolle spielt KI in der Transplantation?
Aktuell noch gar keiner. Das ist das, was ich ja auch bemängle.
Welche könnte sie denn spielen? Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen.
Sie könnte zum Beispiel sich die Organkompatibilität im Langzeitverlauf angucken. Aktuell ist es ja so, dass wir mit sehr vielen Scores arbeiten, Laborwerten, Gewebetypisierungen. Die werden aber nicht festgehalten. Die werden nicht systematisch im Sinne festgehalten, okay, wir haben jetzt dieses Organ damit gematcht. Und wie geht es dann dem Empfänger auch im Langzeitverlauf? Welche Erfolge, Misserfolge könnten daraus entstehen? Das kann eine KI, wenn wir genug Daten reingeben, uns irgendwann sagen. Das können wir Menschen gar nicht so gut sehen. Wir machen da klar Studien, aber wir brauchen da wirklich eine KI, die das Ganze analysiert. Und das gibt's nicht. Und auch Organspende kann ich jetzt mal sagen, ich habe ja meine neue Kampagne, Hashtag Deutschland entscheidet
sich. Sprechen wir auch noch drüber.
Genau. Und da habe ich jetzt einen Organspendeparcours gemacht vor 2 Wochen mit 150 PflegeschülerInnen. Interaktive Parcours-Training, wo die alles durchlaufen. Warum gibt's da keine KI, die mitlernt? Welche Fragen haben die? Wovor haben sie Ängste? Mhm. Ja, was fehlt vielleicht? Ja, wo ist eine Lücke, die man vielleicht doch noch beantworten muss? Das sind alles Themen, wo KI rein könnte.
Das war ein Fachkongress.
Das ist ein Fachkongress, ja.
Wie überrascht waren die von deinem Vortrag?
Die Zuhörer hatten große Augen. Das ist ein Thema, was man nicht erwartet. Das ist auch so immer die große Hürde für mich oder die Aufregung, die ich persönlich immer habe, so du kommst jetzt mit einem Thema, was eigentlich Chamäleon ist und jeder erwartet, dass du da jetzt was Großes machst, dann kommst wirklich was mit ganz Menschlichem, ja. Organspende ist ja sehr, sehr menschlich, aber es ist sehr, sehr gut angekommen. Also es ist, die Menschen haben Fragen und dann kommst du auch mit diesen Fragen raus, weil da wäre das Thema Organspende, wäre ich nicht gewesen, nicht thematisiert worden.
Ist das während deines Vortrags, dass es Zwischenfragen gibt oder kommen die dann anschließend und sprechen mit dir beim Kaffee?
Die sind im Anschluss gekommen, weil das Format gibt nur 10 Minuten Pitchs.
Das ist aber knapp.
Das ist knapp, genau. Mhm. Und in der Zeit das alles zu geben. Aber ich hatte Organspendeausweise mit dabei in der Tasche, keine 8500. Aber die bin ich auch alle losgeworden. Meine 500 Organspendeausweise sind gekommen. Und es sind auch so ein paar Personen auf mich zugekommen, die das Thema voranbringen wollen mit ihren Start-ups. Aber sagen, uns fehlt der Inhalt. Mhm. Wir sind nur ITler, Sachbearbeiter, BWLer. Wie kommen wir da zusammen? Also es tut sich was.
Multiplikation ist ein ganz starkes Thema. Wir hatten ja auch in den Einstiegsfragen Social Media oder reales Miteinander. Also offensichtlich ist das reale Miteinander natürlich der stärkere Part, aber Social Media ist auch eine echte Kompetenz, was halt die Multiplikation deiner Themen angeht. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Wir switchen wieder so ein Stück zurück. Du hast dein Medizinstudium in 6 Jahren abgehakt. Die Mindestzeit für ein Medizinstudium ist 6 Jahre. Du hast ganz schön 100% gegeben, oder?
Genau, 100%. Ich bin eine fleißige Biene. Also es ist Medizinstudium ist viel mehr Fleiß als Wissen, sage ich. Wer fleißig ist, schafft es. Und ich habe wirklich mich morgens hingesetzt und bin dann abends aufgestanden. War nur zwischendurch zum Nachtdienst in der Pflege gewesen.
Du hast währenddessen noch Nachtdienste gemacht?
Ja, genau.
Weil irgendwie muss man sich ja finanzieren.
Genau. Also gut, ich habe bei Eltern gewohnt, aber nichtsdestotrotz war mir auch der Bereich der Pflege wirklich wichtig. Und im Nachhinein merke ich, dass das eine sehr gute Entscheidung war. Weil ich habe aus dieser Zeit sehr viel mitgenommen, sehr viel Empathie, sehr viel Kommunikationstalent.
Aus deiner Zeit in der Pflege?
Pflege, genau. Also diese Arbeit direkt am Patienten und nicht nur sporadisch, wie wir ärztliche Kollegen das sonst haben, dass wir mal zur Anamnese gehen, sondern wirklich durchgehend den Patienten im Bett pflegen. Das prägt einen. Und das war gut auch so. Was habe ich gemacht? Ich bin morgens um 7 aufgestanden, bin zur Uni, Anatomiekurs gemacht, bin dann um 17 Uhr zurückgekommen, habe 2 Stunden geschlafen, bis 19.30 Uhr gegessen und um 20.15 Uhr ging der Nachtdienst los.
Und wann hast du geschlafen?
Fast gar nicht dann in der Zeit. Also diese 2 Stunden, die dazwischen waren.
Das ist doch nicht möglich.
Doch,
das sagt mir eine Medizinerin. Also üblicherweise sagt man, der Mensch braucht ungefähr 8 Stunden.
Ja, das also heutzutage würde ich das auch nicht mehr schaffen. Also jetzt Nachtdienst, ich habe jetzt vor 5 Jahren mal eine Organspende, bin ich mal mitgelaufen. Ich habe 2 Tage zur Erholung gebraucht. Das schafft man in der Jugend, wenn man Ziele hat, schafft man es. Das waren ja 3 oder 4 Nachtblöcke. Danach konnte man sie dann sicher auch ausschlafen am Wochenende, an dem freien Tag. Aber wirklich diese Phasen habe ich dann wirklich 2. Und dann vielleicht mal während des Nachtdienstes, wenn Mama Äuglein zumachen kann, kam da auch noch mal ein Stündchen dazu.
Was hat dich in diesen 6 Jahren Studium mehr angetrieben? Leidenschaft oder Fleiß?
Am Ende die Leidenschaft. Die Leidenschaft hat dazu geführt, dass ich wirklich fleißig und fleißiger wurde und das Ding durchziehen wollte.
Hat das Spaß gemacht?
Ja. Also ich habe diese Zeit geliebt.
Wie stelle ich mir das vor? Du hast den Schrembel vor dir liegen, ein Riesenwälzer, der die gesamte Medizin in Lexikonform auflistet und du hast den nahezu auswendig gelernt. Das macht Spaß.
Nee, das waren ja eher, das sieht, weiß ja keiner, das sind ja Multiple-Choice-Fragen, die wir haben. Das sind GK-Bücher, nennen sich. Ich weiß gar nicht mehr, wofür GK stand. Wir haben ja sehr viel Multiple-Choice bei uns. Und es war eher, diese Fragen durchzukreuzen. Den Fehler mit dem Psych-Rempel habe ich gemacht im Vorstudium, dass ich mir wirklich dieses Buch vorgenommen habe. Und das war nicht das Psych-Rempel. Ich habe vergessen, wie unser Physiobuch hieß. Ich habe das wirklich mit einer Kommilitonin, wir haben das gelernt und gelernt. Ich konnte ganz genau sagen, in der Niere, ja, wo welches Elektrolyt in welchen Millimol-Angaben rein und raus und dann doch irgendwie durchlief. Und dann sind wir übergegangen und wollten kreuzen. Ja, wir nennen das Kreuzen. Mein Bruder hat das sogar damals total lustig Extreme Kreuzing genannt, weil wir wirklich uns durchgekreuzt haben durch das Buch und ich konnte nichts mehr. Das, was ich gelernt habe, konnte ich dann aufs Kreuzen nicht mehr übertragen. Und dann haben wir wirklich angefangen, nur noch diese Fragen zu bearbeiten. Deswegen ist es nicht ein Psych-Rempel und es ist nicht ein Buch. Es sind wirklich die Fragen, an denen wir uns abarbeiten in der Medizin.
Du hast es ja offensichtlich in der knappstmöglichen Zeit geschafft. Was haben denn deine Eltern gesagt? Fanden die das gut? Oder hätten die dich doch lieber als Pflegekraft gesehen? Oder sogar als Friseurin, der Wunsch der 5-Jährigen?
Nee, also die sind damals schon stolz gewesen und heute auch sehr, sehr stolz, dass ich das geschafft habe. Mein Vater der hat eine ganz andere Art der Motivation gehabt. Der wollte eher so sagen, ach, das schaffst du ja sowieso nicht. Und hat dann halt auch immer, ich weiß gar nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen kann. Ja doch, könnte ich. Du kannst nur Pipilogie studieren. Ja? Du kannst doch keine Medizin. Das war so seine Art und Weise, mich anspornen zu wollen, dass ich es wirklich dann auch
schaffe. Das ist ja wirklich sehr motivierend.
Genau, in dem Moment fand ich es nicht motivierend. Aber Weißt du, was sich rausgestellt hat? Ich bin Nephrologin. Ich bin wirklich Pipilogin geworden.
Ja. Du hast das, glaube ich, 12 Jahre gemacht?
Die Nephrologie, oder
ja,
was meinst du?
Ja, in der Nephrologie.
Du? Boah, ich war von 2008 bis 2019, bis ich die jetzige Position einnehme. Genau, in der Nephrologie sind die 12 Jahre. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht.
Mhm. Das heißt, du hast das Studium abgeschlossen und warst dann entsprechend diese Jahre in der Nephrologie. Nephrologie ist die Heilkunde rund um die Niere und...
Und Hochdruckkrankheiten.
Hochdruckkrankheiten.
Genau.
Also Hochdruck, Bluthochdruck?
Bluthochdruck, genau. Das ist eigentlich nicht bekannt und meistens verbindet man den Kardiologen immer mit Bluthochdruck, weil man denkt, das geht vom Herz. Ja, Herz auch, hat auch dort seinen Teil. Aber die Hormone, die den Blutdruck einstellen, die werden in der Niere produziert. Und deswegen kümmert sich eigentlich der Nephrologe dann um den Hochdruck. Aber es ist ein Streitthema zwischen Kardiologen und Nephrologen.
Was hat dich denn überhaupt motiviert, in diesen Bereich einzusteigen? Du hattest ja die Möglichkeit, letztlich nach dem Medizinstudium jede Fachdisziplin zu wählen, die grundsätzlich möglich ist. Du konntest dich ja ausrichten in deiner Facharztqualifikation.
Genau.
Warum wurdest du der Nephrologe?
Ich habe ja gerade erzählt, dass mit dem Kreuzen und ich wusste ja an der Niere, welche Elektrode wo. Na, wir haben das damals auch mit meiner Kommilitonin damals gesagt, okay, Gynäkologie wollten wir schon gar nicht machen. Danach kam Nephrologie, weil uns das so frustriert hat mit dem Kreuz. Dann haben wir gesagt, machen wir auf keinen Fall. Dann haben wir aber unseren Doktorvater kennengelernt im ersten klinischen. Stefan Herget Rosenthal. Pathophysiologie, der hat uns halt einfach Abläufe in der Niere erzählt. Und wir waren so faszinierend. Der hat das so toll erklärt, dass wir gesagt haben, okay, unsere Doktorarbeit wollen wir eigentlich bei so einem Menschen schreiben, der das so toll erklären kann. Und seitdem hänge ich in der Nephrologie, 2001.
Was ist daran so faszinierend?
Wer Niere oder Nierenhoch- und Hochdruckkrankheiten behandelt, also im Facharztbereich, hat wirklich den gesamten Patienten. Die Niere hat einen Zusammenhang mit dem kompletten Körper. Ja, wir produzieren Vitamin D. Die meisten Hormone sind in der Niere. Ob der Urin setzt sich zusammen, daran kann man sogar Erkrankungen manchmal erkennen. Das hat mich fasziniert. Ich wollte nicht nur ein Organ behandeln. Auge, ja, du bist dann so spezialisiert auf das Auge und vergisst die Menschen drumherum. Das wollte ich nicht. Ich wollte den ganzen Menschen haben. Und Nephrologie ist da eine gute Plattform. Ändert sich auch langsam, das finde ich so schade.
Inwiefern ändert sich das?
Spezialisiert sich sehr. Ja, es war früher auch so, wir haben unsere Patienten nie abgegeben. Das heißt, kam ein Patient mit einer Nierenerkrankung, wo wir auch wussten, es geht Richtung Transplantation, hat der immer bei uns gelegen, war bei unser Patient auf unserer Station und wir haben ihn dann konsiliarisch zu den anderen geschickt und den aber wieder zurückgeholt. Und Studien zeigen halt, auch wenn der Nephrologe bei einer Nierenerkrankung frühzeitig ans Bett kommt beziehungsweise den Patienten behandelt, kann ja auch ambulant sein, führt das dazu, dass die Nierenerkrankung weiter verzögert werden kann.
Mhm.
Das ist schon ganz wichtig. Und das war das, was mich fasziniert hat, der ganze Mensch und nicht nur die Niere selber.
Jetzt ist die Niere ja eins der... Korrigiere mich, eins der 5 großen Organe, die bei der Transplantation eine Rolle spielen. Ich glaube sogar das meist transplantierte Organ. War deine Ausrichtung auf die Niere schon ein Grund dafür, dass du angesprochen wurdest, ob du nicht für die Transplantationsmedizin tätig sein möchtest?
Nö, das war eigentlich eher damals mein Thema Intensivmedizin. Ich bin einer der wenigen Intensivmedizinern damals gewesen im internistischen Bereich. Intensivmedizin, 3-Schicht-System, ja, Reanimation, du kommst nie pünktlich raus, wollten damals viele nicht machen. Und das hat mich auch super fasziniert. Da gab es sogar schon meine Tochter. Das war, sag ich mal, aus ihrer Sicht nicht so schön, weil die Mutter dann doch länger reanimiert hat, als sie dann wach war. Aber das war eher so der Grund, warum ich dann da in diesen Bereich reingerutscht bin. Und ich bin da reingerutscht in die Organspende. Na, unsere Organspendezahlen waren schlecht und wir brauchten einen Transplantbeauftragten. Das ist auch so ein Problem. Der Transplantbeauftragte kümmert sich eigentlich um Organspende, ja, aber wir sprechen es nicht aus, weil das so ein Tabuthema ist. Und da musste Personal ausgetauscht werden und als Intensivmediziner eignet man sich für den Posten, weil Organspende ja auf der Intensivstation läuft. Und so bin ich da jetzt reingekommen. Und Organspende hatte ich gar nicht auf dem Schirm damals, muss man sagen. Ja, Transplant, ich habe Transplantpatienten immer gehabt. Mhm. Ich wusste auch, dass Organspende dafür notwendig ist.
Der Transplantpatient ist der, der eine Niere braucht.
Der
Organspender ist natürlich der, der sie dann im Todesfall dann gibt.
Genau. Man weiß das, aber man kümmert sich nie um den Prozess. Also im Medizinstudium haben wir das nicht und auch auf der Zeit der Intensivstation, ich war 2 Jahre auf der Intensivstation, habe ich diesen Prozess nicht durchlebt. Und dann habe ich erstmal realisiert, oh, was ist das? Du musst dich damit auseinandersetzen. Und so kam das, dass ich immer mehr Herz dafür gewonnen habe. Ich habe dann auch kurz danach einen Vorfall gehabt. Dann fing auch die Politik so ein bisschen an, weil wer sich für Organspende einsetzt und das wirklich mit Herz macht, rutscht dann doch irgendwann in die Politik, weil wir können am Patienten oder im Krankenhaus was bewegen, aber wenig bewegen. Und ich möchte viel bewegen.
Womit fing die Politik an?
Ach, wir gucken mal, die Bundesärztekammer lädt ein und dann geht man hin und guckt sich das so. Das waren am Anfang war es minimale Sachen. Ne? Schauen, was erzählt Berlin.
Mhm.
Und als ich dann mal in Berlin war, wurde ich am Folgetag von meinem Mann auf der Rückreise angerufen, komm doch bitte direkt ins Krankenhaus. Unser Kleiner liegt im Krankenhaus und kriegt eine Bronchoskopie. Er hatte sich anscheinend verschluckt und es war nicht aufgefallen. Und währenddessen habe ich sogar noch eine Organspende koordiniert, während mein Sohn in der Bronchoskopie war. Ich habe wirklich die Sättigungsabfälle gehört.
Was ist nochmal eine Bronchoskopie?
Bronchoskopie ist Lungenspiegelung.
Mhm.
Er hatte aspiriert, das ist monatelang nicht aufgegangen. Er hatte immer wieder Bronchitis, aber keiner ist auf die Idee gekommen, dass er eine Erdnuss hätte verschluckt haben können. Weder ich noch meine anderen ärztlichen Kollegen. Das war dann so. Und wie gesagt, ich habe vor der Tür eine Organspende koordiniert, während ich gehört habe, wie mein Sohn da Sättigungsabfälle hat. Es ist gut gelaufen. Ich habe erst ein paar Wochen später realisiert, dass ich auch hätte kurz vor dieser Frage stehen können. Wir müssen nämlich als Transplantbeauftragte, beziehungsweise meine Kollegen als Transplantbeauftragten, ich bin ja keine mehr, müssen alle Briefe von Patienten, die mit einer Hirnschädigung im Krankenhaus verstorben sind, lesen und dann auch noch dokumentieren, haben wir was übersehen oder ist bei diesem Patienten alles richtig gelaufen? Und genau in dem Monat gab es 3 Briefe von 3 Kindern, die aspiriert haben und die es leider Gottes nicht geschafft haben. Und da habe ich erstmal für mich realisiert, oh, es hätte auch bei mir passieren können. Und so schnell hätte man vor dieser Entscheidung stehen können, über die man nie nachgedacht hat, auch ich nicht. Also bei meinem Mann weiß ich weiß auch, was meine Eltern ungefähr sagen würden. Da würde ich mich auch sicher fühlen, darauf zu antworten, auch wenn meine Eltern das nicht dokumentiert haben. Aber mein Kind habe ich mich nicht sicher gefühlt. Ich habe 2,5 Wochen gebraucht, bis ich diese Entscheidung habe. Und so fing es eigentlich an, dass ich richtig Herzblut dafür gewonnen habe und gesagt habe, ich muss mich dafür einsetzen, dass diese Entscheidung nicht mehr in diesem Moment gefällt wird. Und ich möchte auch nicht, dass Mitarbeitende dieses Gespräch führen müssen. Weil ich persönlich für mich finde leichter, die Diagnose eines Krebs weiterzugeben, als in dem Moment zu fragen, hätte er oder sie spenden wollen. In dem Moment der Trauer. Unheimlich.
Als die Situation mit deinem Sohn war, der hatte tatsächlich eine Erdnuss in der Luftröhre?
Genau, der hat eine in der Luftröhre mehrere kleine Erdnussteilchen gehabt. Das ist wahrscheinlich beim Rausnehmen dann passiert, dass die zerbrochen sind. Aber hat sich dann wahrscheinlich mit der Zeit immer mehr festgesetzt und dann irgendwann die Luftröhre komplett blockiert.
Ach, der hat keine Luft mehr gekriegt.
Und
dann hat man die Erdnuss entnommen und dann war wieder alles gut.
Genau.
Das hätte auch anders enden können.
Genau, das hätte anders ändern können. Genau, und dann wäre er wahrscheinlich mit einer Hypoxie, also minder Sauerstoff im Kopf. Und das ist die Hirnschädigung. Man muss ja im Hirntod-Diagnostik nochmal durchführen. Der Hirntod muss ja festgestellt werden.
Bei einer Transplantation.
Bei einer Organspende.
Bei einer Organspende, selbstverständlich.
Genau.
Gar nicht so leicht, die Begriffe auseinanderzuhalten.
Genau, aber das kommt ja dadurch, dass wir ja auch bei der Organspende von Transplantbeauftragten reden. Mhm. Also es ist ja dieses Tabuthema und keiner möchte das Wort nennen. Wir können es doch einfach mal beim Wort benennen. Das ist der Organspendebeauftragte, Punkt.
Ist es ein Tabuthema?
Ja.
So richtig tabu finde ich es nicht. Oder?
Doch, wenn man in die Gesellschaft geht und sprechen möchte, möchte erstmal keiner drüber sprechen. Das ist nicht cool. Man spricht über den Tod und ist doch langweilig.
Nein, über den Tod sprechen die Leute ja noch viel weniger.
Genau. Und das hängt ja mit dem Tod zusammen.
Ja, natürlich ist es natürlich unmittelbar miteinander.
Genau. Und deswegen möchte man es nicht.
Mhm.
Und ich versuche es einfach aus dieser Tabu-Ecke rauszuholen, damit man halt auch einfach versteht, was danach folgt, also welche Konsequenzen das für Angehörige dann hat.
Du warst diese 11, 12 Jahre in der Nephrologie und dann kam jemand auf dich zu und hat dich gefragt, ob du in die Transplantmedizin möchtest und du solltest Beauftragte werden, richtig?
Nein, das war ja das. Das war 2017, war ja der Organspendebeauftragte, damit wir das jetzt ja mal ein bisschen differenzieren. Das habe ich noch parallel in der Nephrologie gemacht.
Okay.
Da habe ich wirklich noch die Lebensspendeambulanz, also Lebensspendetransplantation, da habe ich die Spender betreut, die gesund waren und spenden sollten für den kranken Patienten, der das Organ brauchte. Meistens Verwandte, also Ehemann, Ehefrau oder Kind. Und war Transplantbeauftragte nebenher.
Das heißt, du hast mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ich hätte gern Organspendeausweis. Die haben Fragen gehabt und die haben mit dir gesprochen.
Nein, das waren die, die wirklich gesagt haben, mein Kind ist krank, ich möchte die Niere geben.
Ach, interessant.
Das ist in Deutschland, Lebensspende ist ja beim Verwandten ersten, zweiten Grades möglich. Oder es wird gesagt, die emotionale Verbindung muss nachgewiesen werden. Das entscheiden wir in der interdisziplinären Transplantkonferenz. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer, diese emotionale Verbundenheit nachzuweisen. Sonst ist es halt erst oder zweiter Verwandtschaftsgrad, der spenden kann. Das heißt, wir haben sehr viele Eltern, die für ihre Kinder spenden, aber auch Partner unter sich. Und da ist es, wir trennen das bei uns in Essen. Also ich habe nie den Empfänger kennengelernt oder die Empfängerin. Mhm. Ganz zum Schluss, wenn wir dann gesagt haben, okay, es ist jetzt alles vorbei. Und der Spender wurde dann extra drin. Das ist wirklich eine lange Prozedur, weil wir sagen halt immer, wir müssen den Spender vor sich selber schützen. Man möchte ja als Mutter, es geht mir genauso, wenn mein Kind jetzt an die Dialyse müsste, wäre mir das doch egal, was mit mir passiert. Nehmt diese Niere, ich gehe gerne an die Dialyse. Mhm. Das darf aber nicht passieren. Wir dürfen dem Spender nicht schaden. Und entsprechend sind auch lange, lange, lange Untersuchungen dafür notwendig. Wir graben wirklich tief. Ja, das ist schon eine sehr gute Vorsorgeuntersuchung, muss man sagen. Das ist auch so, dass wir einige auch da rausfischen, die erkrankt sind, was man wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren erkennen würde erst.
Das heißt, die Voruntersuchungen, bevor ihr überhaupt über eine Organspende nachdenkt, die sind so intensiv.
Ja, bei der Lebensspende. Bei der postmortalen nicht. Also auf der Intensivtote ist das dann nochmal ein anderes Vorgehen. Aber bei der Lebensspende ist wirklich diese Voruntersuchung sehr streng, sehr kontrolliert. Und sobald wir auch nur eine Kleinigkeit sehen, wo wir denken, oh, da könnte ein Schaden in 30 Jahren auftreten, wird diese Spende nicht gemacht.
Das heißt, es funktioniert tatsächlich, dass, also vorausgesetzt, dass alle Parameter stimmen, dass Eltern ihre ja nun viel größere Niere an ein kleines Kind spenden. Ja. Das heißt, die große Niere macht dem kleinen Körper nichts?
Macht nichts. Also wird ja im Becken hier unten eingesetzt, da haben wir genug Platz und dann ist alles gut.
Hat man da nicht so eine Beule dann? Sieht man das?
Wenn das jetzt wirklich ganz kleine Kinder sind, dann hätte man da vielleicht eine Beule, aber wächst sicher mit der Zeit raus. Mhm.
Wie oft passiert sowas?
Lebensspende? Mhm. Sehr oft. Wir machen so ungefähr 30 Nieren bei uns ungefähr im Jahr. Man muss sagen, Deutschland ist aber auch zurückhaltender als andere Länder, wenn man sich Türkei anschaut. Türkei ist weltweit aber auch das Land, was am meisten Lebensspenden durchführt. Da war ich an einem Zentrum, der macht zum Beispiel 150 Lebensspenden pro Jahr Niere. Das ist nur ein Zentrum, ne? Die haben in der Türkei 50 Lebensspenden pro Million Einwohner.
Wie kommt das, dass es da so einen Unterschied gibt zwischen beispielsweise der Türkei und Deutschland? Also es gibt ja, was die Zahlen angeht, der Organspenden sowieso große Unterschiede auch in Europa. Aber wie kommt dieser Unterschied zustande? Gibt es eine Erklärung?
Postmortale Organspende ist auch in der Türkei noch nicht so hoch. Da wird noch gerade dran gearbeitet, dass das halt auch mit viel Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit dafür geworben wird, postmortale Organspende. Aber in der Zwischenzeit läuft halt auch die Lebensspende und die Menschen sind da schneller bereit zu spenden und wird auch staatlich dann, jetzt sage ich mal, nicht negativ geredet. Wobei dieselben gesetzlichen Grundlagen da auch gelten. Das ist auch Erbfamilien, Verwandte ersten und zweiten Grades, die da spenden dürfen. Selbst die emotionale Verbundenheit ist dort, glaube ich, nicht gegeben, soweit ich weiß. Aber auch natürlich Familiengröße, ne? Das muss man ja auch sagen. Da hast du einfach mehr Angehörige ersten und zweiten Grades. Das ist ja bei uns, wir sind ja inzwischen hier Kleinfamilien in Deutschland, das hat auch nicht so viele Verwandte, die du anfragen kannst.
Mhm. Du hast gesagt, dass du im Rahmen deiner Funktion die Empfänger eigentlich nicht persönlich kennenlernst, aber die Spender bei der Lebensspende.
Bei der Lebensspende.
Mit denen stehst du in Kontakt und offensichtlich auch in engem Kontakt, denn es gibt diese intensiven Untersuchungen, es wird wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Gespräche gibt es denn da so?
Oh, sehr viele. Also und lange Gespräche. Wenn es in die Aufklärung geht, sind das so 2 bis 3 Termine, 1 bis 2 Stunden, je nachdem, wie viele Rückfragen kommen. Und die Untersuchungen, die dazwischen sind, also man sieht sich in den 6 bis 10 Monaten, einmal im Monat mindestens.
Du hast ja vorhin gesagt, dass die Arbeit in der Pflege so auch so angenehm oder schön war, weil du die Möglichkeit hast, die Patienten länger zu begleiten. Jetzt begleitest du sie ja eigentlich auch länger. Jetzt sind sie nicht die Patienten, sondern die Lebensspender. Baut sich da auch sowas wie eine, naja, ich will es jetzt nicht übersteigern, aber sowas wie eine persönliche Beziehung auf?
Nee, das ist schon professionell. Also es ist jetzt nicht...
Ja, vielleicht von deiner Seite, aber...
Das kann sein, aber es war jetzt nicht... Nee, war da jetzt nicht. Also es ist, die Beziehung ist eher den Empfänger und die Spender haben halt auch wirklich den Empfänger auch im Blick. Ne? Die machen das ja für irgendwen. Ich glaube, die Emotionalität ist dann nicht auf meiner Seite. Ist klar dankbar, wenn sie dann spenden dürfen, weil sie denken, dass
genau,
ich das
mache.
Genau, das
meine ich.
Aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Das ist ja die interdisziplinäre Konferenz und dann sehen sie es ja auch. Am Ende sitzen sie vor einer Kommission... Erst im Krankenhaus bei uns, wo wir zu 6, 7 sitzen und dann nochmal dieses Gespräch führen. Und dann gehen sie ja nochmal vor die Ethikkommission der Ärztekammer, wo sie vor mehreren, ich glaube spätestens dann ist die Emotionalität weg und sie merken, okay, das ist was Formales.
Ja, das klingt tatsächlich so. Und trotzdem sind das am Ende ja Menschen, die wirklich etwas im wahrsten Sinne des Wortes Elementares geben.
Ja.
Das müssen doch auch emotionale Momente sein, vielleicht unmittelbar auch davor oder auch danach. Also ist das nicht auch mitunter ein ergreifender Moment?
Sehr. Es ist auch ergreifend, wenn ich dann sagen kann, darfst nicht spenden. Du darfst deinem Kind nicht spenden. Das sind so die schlimmsten Momente für mich. Wenn ich dann sage, es tut mir leid, aber dein Kind muss weiter an der Dialyse erstmal bleiben. Weil du hast Kriterien, die dich ausschließen. Und die Sachen finde ich viel emotionaler. Das andere ist eigentlich auf ein Ziel zu arbeiten.
Das war jetzt viel Funktion. Wie gehst du damit um, wenn du so eine Nachricht überbringen musst?
Zum Glück muss ich die ja nicht mehr überbringen. Bin ich dankbar in meiner Position. Aber das sind die emotionalen Momente für mich. Übergeben, rausgehen, mit vielen Kollegen und Kolleginnen sprechen. Einfach wirklich das für sich aufarbeiten. Weil, wie gesagt, wenn mir das passieren würde, würde ich auch sagen, nimm das Ding, dann setze ich mich an die Dialyse. Mein Gott, ja, Hauptsache mein Kind kann weiter zur Schule und kann normal aufwachsen. Und das ist halt auch das, wo wir halt auch sagen, Empfänger, Spenderschutz, wir müssen sie vor sich selber schützen. Und das ist auch der Grund, warum wir die Empfänger nicht kennenlernen sollten. Damit wir selber nicht in diese Emotionalität kommen, zu sagen, ach, der Kleine ist so klein, komm, da schauen wir mal drüber weg. Genau, das ist der Grund, warum wir sagen, lasst uns das getrennt machen, damit wir das auch wirklich bewahren können, diesen Schutz.
Damit ein Organspendeempfänger letztlich ja auch über viele Jahre weiter begleitet wird, muss ja auch, gibt es dann eigentlich, also ist es quasi eine ganz eigene Abteilung, die sich damit beschäftigt und arbeitet ihr mit dieser Abteilung wiederum zusammen? Also bleibt es schon ein Kreislauf zwischen den Organspendenden und den Empfängern? Und Empfängerin.
Meinst du jetzt die Lebensspender? Bist du noch bei der Lebensspender? Weil bei der postmortalen Organspende ist das nicht der Fall. Da gibt es den Organspender, den es ja danach nicht mehr gibt. Und die Angehörigen dürfen auch keinen Kontakt zu dem Empfangenden haben. Das ist in Deutschland ausgeschlossen. Deswegen kann es diesen Kreislauf da gar nicht geben.
Vielleicht nicht für die Angehörigen, aber für die Medizin. Das heißt, der Mensch wird ja weiter begleitet. Stößt der Körper das Organ ab, etc.?
Das kann es machen, ja, aber das hat ja das ist dann die reine medizinische Nachsorge. Und wir sind ja spezialisiert in allen Bereichen bei uns in der Transplantmedizin. Ich bin ja jetzt nicht mehr nur noch Nephrologie, ich bin ja jetzt für alle 4 Bereiche zuständig. Aber es ist ein Nachsorgebereich, wo die Patienten sich auch regelmäßig vorstellen. Das ist, wird mit der Zeit immer weniger, weil sonst können wir diese Masse an Menschen nicht bewältigen. Die, bei denen es gut läuft, die kommen halt immer seltener, gehen aber in der Zwischenzeit immer zu ihrem niedergelassenen Arzt, sei es der Nephrologe, sei es der Gastroenterologe. Und da steht man im Austausch, falls es Probleme gibt, dass sie natürlich notfallmäßig wieder zu uns kommen. Aber der Patient bleibt immer unser Patient. Und wenn es dem Organ irgendwann mal schlechter geht, fängt ja der Kreislauf wieder von vorne an. Mhm. Und dann fangen wir wieder da an, wo wir damals aufgehört haben.
Also wir sind, finde ich, jetzt an so einem Punkt, wo diese Kernfragen, die sich, glaube ich, viele immer stellen, den richtigen Moment haben. Nämlich, wie geht das eigentlich mit so einer Organspende? Wie funktioniert das eigentlich? Und vor allem auch diese vielen Vorurteile, die man ja auch mitunter mit sich rumdreht oder denen du auch begegnest. Also was ist so ein klassisches Vorurteil? Die Menschen, die ein Organ spenden, werden vielleicht medizinisch nicht so gut betreut, um möglichst schnell die Organe rauszuholen. Also so.
Ja, das ist mit einer der größten Ängste, die die Menschen haben. Also ich nenne es noch nicht mal Frage, das ist ja eine Angst, die man da wirklich hat. Und ich sage, jede Angst ist erstmal berechtigt, weil es ist ja erstmal eine Blackbox. Der Mensch, der diese Angst hat, sieht ja nicht, was da drin ist. Und da sage ich, es ist unsere Verantwortung zu sagen, transparente Kommunikation. Was passiert? In dem Fall ist es halt so, wenn die Organe während eines intensivmedizinischen Aufenthaltes nicht gut medizinisch betreut werden, dann kann man gar kein Organspender sein. Das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass die Intensivmedizin wirklich sehr, sehr gut war in der Zeit. Wir aber den Hirntod, die Hirnschädigung nicht aufhalten konnten, aber die Organe dabei noch gut funktionieren. Aber das muss man halt auch erklären. Es sind Laien. Und das muss ich auch immer wieder meinen medizinischen Kollegen erklären. Für uns ist es selbstverständlich, ja, klar. Ja, aber
was genau ist klar? Dass
wir eine gute Medizin da machen und dass deswegen die Organfunktionen gut sind. Aber dem Menschen draußen, dem ist das ja gar nicht klar. Der macht ja nicht Medizin, der kennt das nicht. Ja? Er vertraut dem Arzt. So. Und da müssen wir halt selber auch gedanklich aus unserer eigenen Bubble rausgehen, uns in diese Menschen versetzen und überlegen, warum hat er diese Angst? Warum ist diese Angst berechtigt oder diese Frage berechtigt? Und diese Frage dann auch beantworten.
Es gibt ja so eine Sorge, die lautet, dass jemand vielleicht ein Organspender ist. Ja, der hat einen Organspenderausweis. Aber vielleicht wird das Organ ja sogar ein bisschen eher rausgenommen und man hätte vielleicht doch noch was machen können, damit der Mensch doch überlebt, der Organspender. Das ist ja auch eine Sorge, dass man quasi eher an die Organe geht, wenn er schon den Zettel in der Tasche hat. Wie kann man dem denn begegnen?
Vor Eintritt der irreversiblen Hirnschädigung können wir nichts machen. Also es ist in Deutschland, sagen auch einige Kollegen, ist der Hirntod so tot, weil die Kriterien wirklich sehr, sehr festgezurrt sind. Wir haben ja wirklich sehr, sehr genauen Ablauf, wer das machen darf und wie die Kriterien erfüllt werden müssen. Und das wird auch an mehreren Stellen ja kontrolliert. Und bevor dieser Fall nicht eingetreten ist, können wir keine Organentnahme haben. Und an dieser Stelle, letztes Jahr hatten wir zweimal den Fall, wo wir auch einen Organspendeausweis hatten. Der dringende Wunsch bestand, auch von den Angehörigen, er wollte das unbedingt machen. Wir müssen es durchziehen, aber die irreversible Hirnschädigung ist nicht eingetreten. Wir konnten keine Organspende machen. Aber es ist halt so, der Patient war in dem Fall, glaube ich, entdeckelt, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Es war eine Knochenplatte rausgenommen. Und dieser Druck im Hirn hat sich nicht aufgebaut, obwohl da keine Funktion mehr drin war. Aber die Kriterien für die irreversible Hirnschädigung oder wie Hirntod, wie es früher hieß, ist nicht eingetreten. Und wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, dann sind wir auch raus.
Ich habe vor wenigen Wochen mal ein Feature gehört, wo es um die Definition des Todes ging und wie die sich auch gewandelt hat im Laufe der Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte. Früher war man tot, wenn das Herz nicht mehr geschlagen hat. Dann war man tot, wenn die Hirnaktivitäten ausgeschaltet waren oder nicht mehr messbar waren. Genau. Und in diesem Radio-Feature ging es darum, dass auch das nicht mehr unbedingt der allerletzte Stand der Wissenschaft ist, dass es quasi eine allerletzte Form des Todes gibt. Ist das ein Thema? Hast du davon was gehört?
Was soll das sein? Also das habe ich jetzt nicht gehört. Die allerletzte Form kenne ich nicht. diese Diskussion Herztod oder Hirntod ist schon lange gewesen. Alt, genau, die ist sehr alt, aber Hirntod ist in Deutschland per Definition der Tod. Das, was aber im Bereich der Transplantmedizin jetzt diskutiert wird, andere Länder entnehmen die Organe auch nach dem Herztod. Mhm. Wenn das Hirn noch nicht tot ist.
Welche Länder?
Italien, England, Spanien sind so die ersten, die mir gerade einfallen. Und natürlich wird das auch jetzt von und für Deutschland diskutiert. Aber ich glaube, wir sind da noch lange nicht. Ich glaube, da müssen wir noch viel, viel mehr Vertrauen in das Thema aufbauen. Die Länder machen es auch alle medizinisch richtig. Da gibt es auch die Kriterien, die Maastricht-Kriterien, wann nach dem Herztod das entnommen werden kann, wie lange man da warten muss. Das heißt, dadurch, dass wir das nicht machen, habe ich die Zahlen nicht genau drauf. Aber ich glaube, Italien wartet sogar 20 Minuten. Na, das ist ja Palliativierung des Patienten ist erfolgt. Das heißt, man hat ein Gespräch geführt. Der Patient ist medizinisch nicht mehr zu retten. Wir müssen die Therapie beenden, Organe spenden. Dann nach dem Herztod ist das, na, das sind alles Gespräche, die gelaufen sind. Und dann kommt irgendwann der Herztod und man wartet 20 Minuten. Man wartet quasi wie am OP-Tisch. Mhm. Ja? Aber 20 Minuten.
Am OP-Tisch wartet man? Worauf? Genau,
auf den Herztod. Weil die Hirnfunktion, ich habe ja gerade gesagt, Hirnschädigung ist uns ja auch passiert. Die Kriterien sind nicht immer erfüllbar.
Ja.
Ja, so. Und wenn es solche Patienten gibt, aber die in den Herztod gehen, also das Herz stehen bleibt, ja, muss ja operiert werden. 20 Minuten, das heißt, man wartet wirklich am OP-Tisch, Herztod, also Herzstillstand, 20 Minuten, und Minute 21 entnimmt man die Organe. Und auch da, 20 Minuten ohne Durchblutung des Kopfes kann da nichts mehr sein. Mhm. Ja. Aber dafür brauchen wir in Deutschland, denke ich, noch viel Zeit, viel Vertrauen in die Organspende und Transplantmedizin. Aber medizinisch richtig ist es.
Ja, weil wir gerade schon bei den Ländern sind. Es gibt ja tatsächlich nicht nur unterschiedliche Zahlen, was die Bereitschaft, Organe zu spenden angeht in Europa. Also Spanien hat, glaube ich, 4-mal so viel Organspender pro
Millionen Einwohner.
Pro Million Einwohner als Deutschland.
Genau.
Es gibt ja auch die sogenannte Zustimmungslösung und die Widerspruchslösung. In Deutschland heißt es Zustimmungslösung, das heißt, ich stimme zu, dass man mir die Organe nimmt, darum habe ich einen Organspendeausweis. Genau. In den meisten anderen europäischen Ländern, was ich auch vorher gar nicht wusste, gibt es aber die Widerspruchslösung. Das heißt, ganz selbstverständlich ist man Organspender, es sei denn, man möchte es nicht.
Genau, so ist es.
Das sind zwei sehr unterschiedliche Systeme. Welches findest du denn besser?
Ich persönlich finde die Widerspruchsregelung besser und glaube auch, dass das Deutschland braucht. Aber nicht, es wird ja gerne gesagt, dann ist man automatisch Organspender. Das nicht deswegen. Ich glaube, wenn man den Menschen sagt, man würde deine Organe nehmen, wenn du dich jetzt nicht damit auseinandersetzt, dann setzen sie sich mit dem Thema auseinander und können eine informierte Entscheidung fällen. Im Sinne, dass sie dann wirklich dann mal gucken, was passiert denn da wirklich? Haben dann ein Ohr für Personen wie mich, die dann drüber sprechen oder gehen halt an entsprechende Informationsstellen und holen sich diese Informationen und dokumentieren einfach ihre Entscheidung. Und das ist ein großes Problem. Also es ist auch in meiner ganz nahen Umgebung eine Person, zu der ich auch regelmäßig gehen muss und dann auch über meine Kinder spreche, die dann auch im näheren Kreis dann auch jemand hatte, der transplantiert werden muss, also es dann halt auch erlebt hat, sagt zu mir, irgendwas hält mich davon ab, da anzukreuzen. Aber ich würde eigentlich gerne spenden wollen. Ich kann das vom Herzen sagen, Frau Yildiz, ich will spenden. Aber ich mag diesen Ausweis nicht aus. Und ich kann nicht sagen, warum macht man nicht die Widerspruchsregelung? Mhm. Das wird mir so viel nehmen. Also das sind die Ängste und ich glaube an die, wirklich, dass die Menschen Ohr bekommen werden für das Thema.
Mhm.
Und das ist ja auch eine Kultur, muss man sagen. Also Spanien hat das ja auch in den letzten Jahren erst entwickelt. Kroatien ist auch so ein Beispiel dafür. Die haben wirklich eine Organspendekultur aufgebaut mit den Jahren. Dass wirklich mit der Bevölkerung gesprochen haben über die Wichtigkeit, was passiert, dass es den Patienten danach auch gut geht. Das war auch ein Problem, als ich damals Transplantbeauftragte geworden bin, dass mir viele Pflegekräfte gesagt haben, warum mache ich das? Die Patienten kommen doch krank zu mir. Klar, auf der Intensivstation liegen die Patienten mit der Komplikation. Ja, wenn die Transplantpatienten einen Infekt bekommen, das ist schon lebensgefährlich für diese Patienten. Die liegen dann auf der Intensivstation. Wenn die Krankenschwester oder der Krankenpfleger immer nur diese Patienten sehen, sagen sie auch, warum sollen wir das machen? Und auch das ist Aufklärung, zu sagen, guckt mal, so geht's dem Patienten danach. Mhm. Und deswegen fand ich die World Transplant Games jetzt Ende August so toll.
Wie heißt die?
World Transplant Games. Es gibt seit 1978 die World Transplant Games, eine Olympiade für Transplantiert.
World Transplant Games, habe ich noch nie gehört.
Ja, seit 1978. Und erstmalig dieses Jahr in Deutschland.
Was ist denn das für eine Meisterschaft?
Es gibt alle Meisterschaften, Schwimmen, Leichtathletik.
Ach, das sind Menschen mit einem transplantierten Organ.
Mit transplantiertem Organ,
ah, genau. Verstehe.
Das ist es wirklich auch jede Altersgruppe und auch Angehörige können mitmachen. Es war ein Erlebnis. Es war einfach ein Erlebnis. Ich durfte ja dann auch mit den Netzwerkspenderfamilien in das Stadion reinlaufen. Das einladende Land läuft als Letzte rein, also die Mannschaft Deutschland. Und dann sind wir direkt dahinter gelaufen. Ich war eigentlich so konzentriert auf die Mannschaft. Ja, da waren Berühmtheiten wie Tamara Schwab, das ist eine Herztransplantierte dabei, oder Bera Wierhage ist eine Olympiasiegerin, die transplantiert ist, Lebertransplantiert. Ich war eher konzentriert auf die. Und dann habe ich irgendwie gehört, im Stadion wird es immer lauter und habe mich umgedreht. Und auf einmal standen wirklich all diese Menschen, Standing Ovations für die Spenderfamilien. Und es war so schön. Also diese Dankbarkeit, die dann auch rüberkommt von den Transplantierten.
Jetzt kamen sie doch zusammen? Ich dachte, das passiert nicht.
Man weiß ja nicht, wer wem gespendet hat. Das Netzwerk Spenderfamilien ist eine Vereinigung Deutschland, die sich zusammengetan hat, um aufmerksam zu machen, dass es da auch Angehörige gibt, die verbleiben.
Das heißt, es waren sehr wohl die Familien der Spender da, aber natürlich weiß man nicht, wer denn jetzt das Organ meines verstorbenen Mannes, meiner verstorbenen Frau, was auch immer, bekommen hat. Wie lange lebt man eigentlich durchschnittlich mittlerweile mit einem gespendeten Herzen?
Man kann damit ganz normal alt werden, ohne Einschränkungen. Je besser man auf das Organ aufpasst, es gibt so ungefähr natürlich in der Medizin mittlere Funktionsdauern, sage ich das. Ich habe letztens noch einen Vortrag gehalten und wollte sagen Lebenserwartung, habe dann gesagt, nee, es ist ja eigentlich eine Funktionsdauer der Organe. Beim Herz sind das ungefähr 10 bis 15 Jahre im Mittel. Aber man kann damit, wenn alles gut läuft, keine Komplikationen kommen, keine Abstoßung kommen, normal alt werden. Hängt so ein bisschen damit zusammen natürlich, wie wir leben und wie gut wir drauf achten. Hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, natürlich, was unser Körper damit macht, worauf wir keinen Einfluss haben. Was wichtig ist, ist wirklich, die Medikamente rechtzeitig einzunehmen. Das sind weiterhin Menschen, die chronisch krank sind und Medikamente einnehmen. Letztens hat ein lungentransplantierter Patient gesagt, ich nehme 44 Tabletten ein, so ein Snack zwischendurch. Aber die müssen es halt wirklich zeitig einnehmen. Die stellen einen Wecker für 8 Uhr und dann wird es auch 8 Uhr genommen. Mhm. Ist egal, ob sie auf dem Berg sind, im Wasser sind, auf der Arbeit sind, die nehmen es um 8 Uhr ein. Das ist ein Kriterium, auf das sie achten müssen. Und Infekte sind immer eine Gefahr für diese Patienten.
Bekannter Patient für eine Lungentransplantation ist ja Roland Kaiser.
Ja.
Der, glaube ich, in Münster lebt. Und sehr erfolgreich nach wie vor als Schlagersänger mit einer beeindruckenden Band ist. Der kriegt es hin, also wirklich noch diese Leistung. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist, 70?
Der ist, meine ich, 74, der war auch bei den World Transplant Games. Durfte ihn kennenlernen.
Ja. Also es ist natürlich schon eine Leistung, dass der Leistungssport auf der Bühne zu stehen und 2-3 Stunden zu singen, also gerade zu singen, was natürlich gerade eine Aufgabe auch für die Lunge ist, dass das funktioniert. Ich glaube, die erste Herztransplantation fand in den frühen 70ern statt, Christian Bernon.
Ja.
Und ich glaube, der Patient überlebte 2 Tage oder sowas.
Genau.
Das heißt, die Medizin hat enorme Fortschritte gemacht.
In den letzten 50 Jahren haben wir so viel Fortschritte gemacht. Und das sind die Immunsuppressionen, also die Medikamente, die quasi diese Abstoßungsreaktion hemmen. Die haben sehr viel Fortschritte gemacht. Und deswegen sage ich auch, Xenotransplantation, also ne, das Schweineorgan, was transplantiert wird. Die Niere bzw. das Herz haben ja so ungefähr 3 Monate gelebt. Der eine weniger, der eine mehr. Das ist ein Riesenerfolg, wenn du, ne, wie du sagst, 2 Tage war es damals. Und jetzt waren es schon 3 Monate direkt am Anfang. Das ist ein Riesenerfolg und ich glaube, dass das auch die Zukunft sein wird. Wir brauchen aber noch so 15 bis 20 Jahre.
Ich will noch einmal auf die Ängste kommen. Wenn Menschen sagen, oh Gott, ne, Organspende, das mache ich nicht. Also wenn ich den Ausweis unterzeichne, die weiden mich ja aus, wie in so einem schlechten Horrorfilm. Und da ist ja dann alles mit gemeint. Also nicht nur die Organe, sondern auch noch die Augen und was weiß ich was alles. Und das gibt es ja auch. Also es gibt die Organspende und es gibt die Gewebespende.
Genau, es gibt die Gewebespende noch.
Schließt das eine das andere automatisch mit ein oder sind es unterschiedliche Dinge? Also unabhängig davon, dass es unterschiedliche Dinge sind.
Nee, das ist schon unterschiedlich und das wird auch, wenn wir in ein Angehörigengespräch gehen, auch separat abgefragt. Organe spenden möchte oder hätte er oder sie auch Gewebespende gewollt. Und das ist separat zu sehen. Auch die OP-Technik, sage ich jetzt mal, ist eine andere. Organspende muss in OP gefahren werden, muss in einer gewissen Zeit gemacht werden, raus. Gewebespende kann auch innerhalb von 48 Stunden je nach Gewebe erfolgen. Das ist separat zu sehen und im Organspendeausweis kann ich vielleicht an dieser Stelle auch erwähnen, kann man ja alles ein- oder ausschließen und man kann auch ein Nein sagen. Und auch da wird nochmal nach Gewebespende gefragt.
Ein- oder ausschließen heißt auch ganz konkret, was die Organe betrifft?
Genau, du kannst sagen, ich spende nur mein Herz, das hatte ich auch. Ich hatte wirklich eine Spenderin, die wollte nur das Herz spenden. Da sind wir auch nochmal ins Gespräch gegangen mit dem Sohn, der damals auch recht, für meine Verhältnisse recht jung war, der war noch Anfang der 20er. Und haben versucht, das zu eruieren. Und er sagte, ja, meine Mutter wollte wirklich nur ihr Herz spenden. Sie wollte, dass es weiter sticht. Alle anderen Organe wollte sie nicht spenden. Also haben wir auch natürlich das gemacht, was die Patientin wollte. Ja, du kannst aber auch sagen, ich spende alles, aber packt bitte meine Augen nicht an.
Mhm. Das ist tatsächlich, glaube ich, so ein besonderer Moment, ne? Die Augen.
Genau, das ist haben Menschen manchmal doch diese Berührungsangst, das Augenlicht sehen. Mm. Aber es ist ja auch alles gerechtfertigt. Dafür ist ja auch dieser Organspendeausweis da, dass man genau das alles reinschreibt, dokumentiert, damit wir Ärzte und Ärztinnen das machen wollen, was zu Lebzeiten gewollt worden ist. Und das muss man sich realisieren. Es geht darum, dass der Wunsch des Patienten oder des Verstorbenen umgesetzt werden kann.
Wir sprechen jetzt tatsächlich die ganze Zeit über das Thema Organspende. Das ist deine Kernfunktion, deine hauptamtliche. Aber du hast auch ganz viele Ämter neben deinem Hauptamt. Ich habe ja deinen Lebenslauf gelesen. Also es gibt eine ganze Liste an ehrenamtlichen Funktionen. Was ich tatsächlich interessant fand, war, du bist zum Beispiel Mitglied in verschiedenen Projektteams bei den Healthcare-Frauen. Die Healthcare-Frauen, was ist denn das für eine Verbund, Verein, für eine Gemeinschaft?
Ist ein Verbund in Berlin, die entstanden ist, um Frauen im Gesundheitswesen zu vernetzen. Bewusst Gesundheitswesen, wir kommen da wirklich ÄrztInnen, PolitikerInnen, die im Gesundheitswesen sind, Kollegen, die in Pharmafirmen arbeiten, Kollegen, die im IT-Bereich arbeiten und sich dort vernetzen und gucken, was können wir gemeinsam machen. Wir sind, glaube ich, aktuell 250 ungefähr.
Wir haben im Vorfeld ein kurzes Gespräch geführt über die Themen Diversität, Integration, dieses Ganze. Und du hast gesagt, das sind alles Begriffe, die findest du eigentlich total doof, weil es sollte doch alles wahnsinnig selbstverständlich sein. Warum braucht es diesen Verein? Ist es doch nicht so selbstverständlich?
Die Healthcare-Frauen.
Mhm.
Also es ist nicht selbstverständlich. Wir müssen uns noch positionieren als Frauen. Also es ist, ich war noch letzte Woche beim Barmer Frauenkongress, wo auch genau dieses Thema wieder gesagt worden ist. Es war eine Zeit lang Mode, Frauen zu fördern, beziehungsweise halt Frauen da zu haben, wo sie sind. Und aktuell
erleben. Was heißt denn da zu haben, wo sie sind?
In Führungspositionen. Ne? Aber es ist gerade wieder nicht mehr in. Und wir versuchen gerade, die Frauen wieder von diesen Positionen runterzunehmen. Aber wir brauchen viel mehr Frauen an den Entscheiderpositionen. Also ich habe das auch selber, ich war auf dem Panel. Es ist nicht die Führungsposition an sich, die man hat, sondern wir brauchen Frauen an Entscheiderpositionen. Das ist nicht immer die Führungsposition, die entscheidet. Aber Frauen müssen da sein, um Probleme auch zu erkennen, die im System sein können, die Frau betrifft. Ja, und das ist es halt, diese verschiedenen Sichten zu haben. Und da sind wir leider noch nicht da, wo es Normalität ist. Und wir werden auch ganz lange noch dafür brauchen. Deswegen braucht es Healthcare-Frauen, Frauen in die Aufsichtsräte, Spitzenfrauengesundheit, es gibt noch so viele davon.
Und du bist in ganz vielen dieser, was sind es, Verbände, Vereine, Interessensgemeinschaften?
Vereine. Genau, Vereine, Interessensgemeinschaften, die sich dann bilden und ja, und da bilden sich auch immer mehr.
Du bist auch Mitglied im, genau das, was du gerade sagtest, Frauen in die Aufsichtsräte, FIDA e.V. Es gibt Dinge, die ich natürlich auch nicht kenne, das kannte ich nicht. Hm. Wie viele Frauen sind da drin und was schafft man denn da? Was schaffst du da?
Da bin ich, sage ich mal, so ein bisschen passiveres Mitglied. Da mache ich nur regional mit, um mich mit den Frauen auszutauschen, die wirklich an diesen Positionen sind. Weil das ist mit auch einer meiner Ziele, irgendwann mal im Aufsichtsrat zu sitzen und auch mitzugestalten in einem Unternehmen, die Perspektive der Frau reinzukriegen. Aber auch das ist alles Netzwerk, da kommt man nicht rein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich viel im Krankenhaus arbeite und irgendwann sieht mir jemand so, ach, die Frau ist gut, die setzt beim Aufsichtsrat ein. Da braucht man ein Netzwerk. Das ist ja auch der Vorteil der Männer. Die haben mit der Zeit diese Netzwerke einfach aufgebaut. Wir haben das nicht bei uns, bei den Frauen. Fehlt zumindest, es ist nicht nur nicht in der Ausprägung. Und wir arbeiten daran, genau diese Netzwerke aufzubauen, und um uns weiterempfehlen zu können.
Dir geht es nicht ums Prestige, sondern dir geht es um die Möglichkeiten.
Genau.
In diesen Ämtern.
Genau. Also die Möglichkeiten, die sich da gestalten, Netzwerken, aber auch andere Frauen. Also ich bin ja so ein bisschen, ich bin nicht die ganz erfahrene Frau in dem erfolgreichen Bereich Mitte. Und dann gibt es ja auch noch die Jüngeren. Es geht auch darum, die quasi mitzuziehen, die dann halt auch auf dem Weg mit zu begleiten. Das ist mir ganz wichtig. Ne? Genauso wie ich dann meine Mentorinnen habe, ne, versuche ich dann auch die Jüngeren dann entsprechend zu mentoren, damit sie halt auch erfolgreich sind und sich positionieren können.
Funktioniert das?
Ja. Kann schneller gehen, aber es funktioniert. Also es ist wichtig.
Bist du ungeduldig?
Ungeduldig? Nee, ich glaube nicht.
Du hast gerade gesagt, es könnte auch schneller gehen. Und ich
es
glaube,
könnte prinzipiell schneller gehen, klar. Es ist, wenn wir uns anschauen, wie wir besetzen, also Unikliniken, haben wir nur 13% Frauen in Führungspositionen. Also das muss doch schneller gehen. 13% und 87% sind Männer. Obwohl, ich glaube, 60% Medizinstudierende, also Frauen sind. Mhm. So, wo bleiben diese Frauen?
Ja, wo bleiben die denn?
Genau, wo bleiben die, ist die Frage.
Du bist mittendrin, weißt du es nicht?
Es ist echt schwer, nach oben zu kommen. Man braucht Unterstützer. Man braucht Unterstützer, man braucht halt endlich diesen Blick, dass es nach Leistung geht und nicht Thomas mag Thomas.
Thomas mag Thomas. Du bist auch die erste Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Medizinergesellschaft, was du alles gleichzeitig bist. Das heißt, gerade ging es um das Thema Frauen. Jetzt geht es um dein, wie hast du es genannt im Vorgespräch, internationalen Hintergrund?
Internationale Wurzeln nenne ich das.
Internationale genau. Wurzeln, fand ich übrigens sehr schön. Klingt irgendwie, ehrlich gesagt, netter als Migrationshintergrund.
Genau, ich mag das Wort Migration nicht, weil ich bin selber in dem Sinne nicht migriert. Meine Eltern sind migriert, ich bin das nicht. Und wie gesagt, ich fühle mich ja auch hier beheimatet. Wenn man sagt, ich wäre Migrant, fühle ich mich so ein bisschen ausgeschlossen. Das möchte ich nicht. Zumal ja das Wort Migrant auch stigmatisiert ist inzwischen in Deutschland. Man stellt sich da ja wirklich eine Person vor, die aggressiv ist und Silvesternacht immer auftritt oder so. Und ist ja nicht. Wir sind ja, wenn wir sagen, wir sind Migranten, sind wir eine große Gruppe. Wir haben halt auch die Akademiker unter uns. Und dieses Bild gibt es in Deutschland nicht mehr. Deswegen mag ich das Wort Migrant nicht. Zumal Migrant auch maximal ausschließend ist. Ne? Es ist erst ein Deutsch Geborener mit einem Deutsch Geborenen darf ein Kind zeugen, was dann deutsch ist. Es schließt wirklich sehr große Gruppen aus. Und wenn man das jetzt in meiner Generation anguckt, könnten meine Enkel das Glück haben, dass sie sich persönlich Deutsch nennen dürfen. Das finde ich so ein bisschen, schließt wirklich uns aus. Und deswegen mag ich es nicht, aber nichtsdestotrotz, ne, ich bin ja auch in der Türkei Teil meines Lebens gewesen. Ich fühle mich auch dazu irgendwo zugehörig, mich verbindet da ja was. Deswegen nenne ich es gerne internationale Wurzeln.
Außerdem sprichst du es auch fließend.
Danke.
Ja, ich habe es nicht gehört, aber dein in der Abi-Prüfung wurde es
genau
bestätigt.
Hat Herr Funke gesagt, Herr Funke, ich brauche Sie.
Was macht die Deutsch-Türkische Medizinergesellschaft? Ist das eine Medizinergesellschaft in Deutschland, wo Menschen mit internationalem Hintergrund tätig sind, oder ist es tatsächlich etwas, was zwischen den Ländern stattfindet?
Das Ziel ist es, am Ende auch zwischen den Ländern was hinzukriegen. Es ist aber ein Ehrenamt und entsprechend an einer Hand können wir gerade zählen, auch mit der Corona-Zeit, wie viel in diesem Ehrenamt arbeiten. Das ist so ein bisschen eingeschlafen, aber Ziel ist es wirklich Kollegen, und wir wollen das nicht nur auf Deutsch-Türkisch begrenzen, sondern wir ziehen auch wirklich international alle mit ein. Also alle sind erwünscht, da teilzunehmen. Es ist halt einfach der historische Name Deutsch-Türkisch, der damals entstanden ist, hier vor Ort sich zu vernetzen. Aktuell ist es ja auch so, dass wir sehr viel Zuwanderung haben, Fachkräftezuwanderung, die auch gemeinsam zu vernetzen, aber auch aus dieser Kraft und dem Wissen, den wir da haben, das an die Bevölkerung weiterzugeben. Dieser Bevölkerung, die interkulturell ist, da auch entsprechende Prozesse zu machen. Das nächste Ziel ist es, wirklich dann die Brücke zu bauen in die Länder rein, dass man auch zwischen den Ländern da nochmal kooperiert.
Eine Brücke in die Länder rein ist noch ein schönes Stichwort. Bevor ich dann gleich mal auf die Möglichkeit eingehe, wie du das eigentlich alles unter einen Hut kriegst und auch noch eine Familie hast, möchte ich noch auf ein Ehrenamt eingehen. Du warst nämlich Leiterin der medizinischen Erdbebenhilfe der Stiftung Universitätsmedizin. Ich muss das auch ablesen, weil es so viel ist. Der Stiftung Universitätsmedizin und dem türkischen Konsulat Essen in den Erdbebengebieten Syrien der Türkei im Februar 2023. Mhm. Was war das für eine Aufgabe und wo war die?
Oh, das war eine Aufgabe. Wie gesagt, damals war ich ja Deutsch-Türkische Medizinergesellschaft. Ich bin morgens wach geworden, habe mein typisches Vorgehen, Kaffee, Morgenmagazin an, Erdbeben in der Türkei. Und es kam mir einfach super bekannt vor. Eigentlich gucke ich kein türkisches Fernsehen, aber das war so die automatische Reaktion. Okay, da müssen wir mal jetzt eine türkische Presse aufmachen. Und dann wusste ich, warum mir das bekannt war. Das Haus, was komplett eingestürzt war, war das Haus neben der meines Omas gewesen, die ja dort auch noch in der Stadt lebt. Ich habe sie versucht zu erreichen. In dem Moment kamen halt immer wieder Nachrichten rein. Wir wollen jetzt in die Türkei. Wie schaffen wir das? Von ärztlichen Kollegen über den Deutsch-Türkischen Medizinerverein. Die Pressekonferenz für das Erdbeben war dann am Folgetag gewesen, beim türkischen Konsulat. Und dann habe ich halt dann während der Pressekonferenz dann gesagt, ich habe da jetzt so ein Portfolio an Kollegen, die in die Türkei helfen gehen wollen. Wie gehen wir damit um?
Bevor du mir das erzählst, das war das Haus neben dem Haus deiner Oma.
Genau.
Hast du nicht als erstes deine Oma angerufen?
Ich habe sie nicht erreicht in dem Moment. Ich habe es versucht, aber es ging nicht. Es lief alles parallel.
Wann hast du die das erste Mal erreicht?
An dem Tag um 14 Uhr. Und das war ja morgen, also es war ja in der Nacht passiert.
Da sind dir doch 1000 Steine vom Herzen gefallen.
Ja.
Also das ist ja nun wirklich denkbar nah.
90 Tage auf der Straße, 85-jährige Frau. Mit einer Oberschenkelhalsfraktur. Keine schönen Zeiten.
Ja.
Aber sie wollte halt auch nicht weg. Und das war ihr Haus und sie wollte es bewachen. Es ist ja, das waren keine schönen Zeiten. Also da war man persönlich auch betroffen. Und dann kam das halt mit der Deutsch-Türkischen Medizinergesellschaft, den Personen, die da hin wollten, Pressekonferenz. Der Konsul hat dann nur gesagt, so, den nehmen wir mit nach hinten.
Warst du?
Die war ich und waren auch zwei Kollegen Politiker da, ein Landtagsabgeordneter, einer aus dem Stadtrat. Und sagten sie, die zwei Politiker hatten schon in der Messe Groger Platz, Lagerplätze gemietet und ich sollte mich um die medizinische Hilfe kümmern. Am Ende war es dann so, dass ich mich doch um alles gekümmert habe, aber habe aus der Zeit auch viel gelernt. Also es ist Deutsch-Türkische Medizinergesellschaft und es gibt die QTS-Ärzteverein, da bin ich auch Mitglied, aber nicht nur Passivmitglied. Ist auch eine Zusammeninteressensgemeinschaft von Kollegen, niedergelassenen Kollegen hauptsächlich gewesen. Früher inzwischen sind es auch klinische Kollegen, die da sind. Und wir haben als Vorstand gesagt, wir müssen was machen. Was machen wir? Okay, wir brauchen Spendengelder. Wir haben beide irgendwie unsere Karten gezückt und sind eigentlich schon zur Bank gelaufen. Und haben gesagt, okay, da kommen die Spendengelder hin, bis der Steuerberater sagte, was macht ihr da? Mhm. Und so kamen wir halt auch zur Stiftung Universitätsmedizin. Wir wären ja persönlich haftbar gewesen. Und es war gut, dass der Steuerberater uns da kurz zurückgeholt hat in den 10 Minuten. So, dass ich das dann über die Stiftung Universitätsmedizin netterweise dann auch gestalten konnte in Zusammenarbeit mit diesen zwei Ärztevereinen. Und diese 3 Monate haben mir echt viel beigebracht. Ich befürchte, dass demnächst irgendwann nochmal ein Erdbeben entstehen wird und ich erwarte das in Istanbul. Und dann müssen wir wirklich helfen, weil das wird dann viel heftiger werden und diese Expertise muss dann da rein. Deswegen baue ich halt auch schon langsam diese Türkei-Deutschland-Arztbrücke auf, die wirklich gesamte Türkei betrifft, damit wir dort, wenn notwendig, helfen können.
Du erwartest das, weil die Geologen tatsächlich seit Jahren eigentlich genau da unter Istanbul diese Erdplattenverschiebungen da besonders feststellen. Ne? Also im Grunde ist es längst überfällig, meines Wissens nach.
Genau, also ich habe das ja dieses Jahr selber auch erlebt. In den Sommerferien. Ich war in Balık Esir, das ist ein bisschen weiter runter in Istanbul, am Marmara-Meer. Und da gab es ein Erdbeben, 6,2.
Wow, 6,2,
das 80, hast du schon gemerkt. 80 Kilometer waren wir entfernt, genau. Ich habe nur gedacht, so, warum wird mir denn gerade so ein bisschen schwindelig? Finde ich komisch. In dem Moment, wir waren gerade dabei, unsere Strandsachen ins Auto zu packen, haben wirklich Fahrradfahrer abgebremst, haben gesagt, euer Auto ist gerade hin und her gegangen. Ist euch das nicht aufgefallen? Also, ach, da sind drei Kinder im Auto. Nee, euer Auto ist hin und her, wirklich hin und her. Und dann hat sich das nochmal wiederholt, das Nachbeben, ja. Zum Glück waren wir so weit entfernt, dass bei uns, da wo wir waren, nichts passiert ist. Aber 80 Kilometer weiter sind ja wirklich wieder Häuser eingestürzt.
Bei dem Erdbeben 23 warst du aber nicht in der Türkei, sondern du hast von hier aus organisiert.
Ich habe von hier aus koordiniert und das würde ich wieder so machen. Also es waren sehr viele Kollegen und Kollegen da, die runter wollten, die mir dann sogar den Vorwurf gemacht haben, dass ich sie aushalten würde. Wobei ich ja gar nicht rechtlich berechtigt war, irgendjemanden runterzuschicken oder sonst was. Ich war ja nur Vermittlerin. Aber es bringt nichts, in dem Moment da wahllos runterzufahren in ein Krisengebiet, um koordiniert zu helfen. Auch Türkei ist ein Land mit Regeln und Gesetzen und da kann man nicht einfach hingehen und arbeiten. Ja, und das kann ja auch einen die Approbation kosten. Das muss ja alles vorher geklärt werden. Das, was jetzt halt langsam passiert, ist wirklich, dass einige einige Kollegen auch diese Katastrophenausbildung machen. Ich bin da auch in Kontakt mit ISA, dass wenn was passiert, dass man das koordiniert macht. In Absprache mit den Gesellschaften. Und ich bin da auch in Austausch mit der Gesellschaft für Intensiv- und Katastrophenmedizin, die das da machen, koordiniert. Mhm. Aber das Koordinieren ist in dem Fall viel wichtiger, als Einzelpersonen da runterzufliegen.
ISA ist International Search and Rescue. Das sind diese Hilfstrupps, die dann tatsächlich mit Hunden und mit schwerem Gerät in die Gebiete fahren, um dann Verschüttete zu bergen.
Genau.
So, jetzt haben wir viel über dich erfahren und wir wissen so in den Nebensätzen, dass du verheiratet bist, einen Mann hast und zwei Kinder hast und 5000 Ehrenämter. Wie passt das denn zusammen? Wie kriegt man das hin? Also wie oft sehen dich deine Kinder und dein Mann?
Ich hoffe noch oft genug. Das, was ich mache, ist, dass ich wirklich versuche, die Schulferienzeiten den Kindern zu widmen. Dass ich sage, okay, das ist jetzt Ferienzeit, das gehört jetzt den Kindern. Ansonsten versucht man sich da wirklich durchzuhangeln. Also es ist, ne, jetzt World Transplant Games, habe ich ja gerade gesagt, ist in den Sommerferien gewesen. Da haben mich die Kinder mal eben 8 Tage nicht gesehen.
Du warst in den Sommerferien im Urlaub in der Türkei.
In der Türkei, bin auf dem Weg, haben mich meine Familie in Dresden quasi rausgeschmissen und ist weitergefahren.
Ach was.
Aber mir war das wichtig, wirklich diesen Moment, wo es in Deutschland war, mitzuerleben und mit zu unterstützen. Es ist ganz wichtig, dass wir als Experten da auch auftreten und auch dem Patienten dieses Gefühl geben, wir sind bei euch. Wir sind nicht nur da, wenn es halt medizinische Probleme gibt. Das war mir schon ganz wichtig. Das haben die zum Glück auch, also meine Familie, hat das dann auch wirklich verstehen können. Das war dann okay.
Das ist enorm viel Verständnis. Bei einem Erwachsenen kann man sagen, mit dem kann man darüber reden. Deine Kinder sind ja noch gar nicht so richtig groß. Wie klappt das mit relativ kleinen Kindern, 9 und 12?
Ja.
Denen zu erklären, ja, die Mama ist jetzt in den Sommerferien doch mal eben noch eine Woche weg.
Transparente Kommunikation auch da. Also meine Kinder sind schon ganz früh mitgenommen, das Thema Organspende, Transplant, was ich mache. Und verstehen halt auch, da, dass da viel gemacht werden muss. Also es ist, meine Tochter geht wirklich in die Schule und fragt ihren, hast du einen Ausweis? Wenn nicht, hier bitte. Die Lehrer müssen alle einen Ausweis haben. Und die verstehen das auch. Und auch wenn mal eine Reportage kommt und die Hirntoddiagnostik angezweifelt wird, sagt meine Tochter, das ist, sind die doof? Tod ist tot. Mhm. Ja. Und die erleben wirklich immer mehr, dass das ein Tabuthema ist, wie ich das sage. Und verstehen auch, dass in dem Bereich einfach was gemacht werden muss. Und sind, glaube ich, auch ein bisschen stolz auf die Mama.
Wenn du in deiner Funktion abseits dieser hauptberuflichen Tätigkeiten bist. Du bist privat. Mein Gott, man kann es auch so formulieren. Du bist privat. Dann hast du mir im Vorfeld erzählt, dass du so ein Hobby hast, das du viel zu selten ausübst.
Und ich habe das schon bei den 10 Fragen einmal kurz abgehakt. Da ging es um Häkeln und Puzzeln und du hast sehr spontan vom Häkeln gesprochen. Ich fand es faszinierend. Du häkelst und strickst.
Ich häkle und stricke. Das mache ich schon zu Abi-Zeiten. Eigentlich, es beruhigt mich. Es ist eine Phase, wo man wirklich nicht nachdenken muss. Außer mit 2 vor, 1 zurück.
Es ist mir ein Rätsel, wie man das hinkriegt. Ich weiß, es kriegen viele hin.
Es macht mir einfach super Spaß. Es ist wirklich beruhigend. Ist für mich wie Yoga. Ja, einfach ruhig und weg von allem. Aber es benötigt halt auch Ruhe, ne? Also die ich aktuell zum Beispiel nicht habe. Ich habe dir ja auch erzählt, ich habe die letzten 2, 3 Jahre jetzt nicht mehr häkeln können. Hm. Ja? Aber ich kaufe immer schön Wolle nach. Also irgendwann wird die Zeit kommen.
Du läufst an Läden vorbei und sagst, das ist aber eine schöne Wolle. Dann nimmst du die mit und dann liegt die da und wartet.
Genau. Bis die Zeit kommt, die wird kommen.
Schaffst du es zu lesen?
Viel zu selten. Also das ist auch irgendwas gewesen, noch Zeit vor der Kinder, muss man auch sagen, was ich total gerne gemacht habe. Mir fehlt die Zeit, weil ich es nicht mag, so stückelweise zu lesen. Ich bin eine Leserin, die sich dann hinsetzt und dann auch 2, 3 Stunden wirklich sich im Roman verlieren muss. Und das passiert mit der Arbeit und den Kindern zusammen, die ja dann dich auch fordern, einfach viel zu selten. Habe ich aber zuletzt jetzt in den Osterferien geschafft. Und da hat mein Mann noch gesagt, so 3 Bücher, 10 Tage. Was wolltest du machen in so Urlaub? Aha, mit wem?
Fachbuch oder Romane?
Romane.
Okay, verrätst du uns welchen, einen davon?
Das letzte war, ich verspreche dir, ich werde nicht sterben, von Hendrik Wehrst. Wieder was mit Arbeit.
Irgendwie hat es damit zu tun, ja, das kommt hin. Wir überlegen mal etwas, was mit Arbeit nun wirklich nichts zu tun hat. Eine Frage hieß ja, Helene Fischer oder Mustafa Sandal? Ich bin ehrlich, ich habe nochmal nachgesehen, welchen türkischen Superpopstar gibt's? Ihn. Und du hast schon im Vorfeld gesagt, dass du türkische Musik hörst. Türkische Musik ist aber alles. Also das ist Folklore, das ist türkischer Heavy Metal, das ist aber auch türkischer Schlager. Du hörst beides? Du hörst alles?
Sag mal so, hättest du jetzt nicht Helene Fischer oder was statt Helene Fischer was anderes gesagt, hätte ich da wahrscheinlich nochmal überlegt. Wäre es Roland Kaiser, hätte ich wahrscheinlich nochmal kurz überlegt. Aber Helene Fischer höre ich wirklich gerne, weil meine Tochter das so gerne hört.
Ja, die Tochter.
Mhm. Die Tochter, ja, genau. Und ich habe Zumba getanzt eine Zeit lang. Da haben wir zu Helene Fischer getanzt. Das kommt auch noch dazu.
Was hast du getanzt?
Zumba.
Zumba.
Genau,
das Zumba ist doch eine Sportart, oder nicht?
Genau.
Also du hast zum Sport getanzt?
Zum Sport, genau, Zumba. Okay. Also meine Sport war Zumba. Das ist mit der Corona-Zeit eingeschlafen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Die Sache war eigentlich die Sache mit der Musik. Also du hörst türkische Musik. Leidenschaftlich gerne. Genau. Deshalb Mustafa Sandal.
Türkische Popmusik.
Genau. Gibt es irgendwie besondere Künstler, wo du sagst, das ist so mein Favorite?
Nö, das gab es früher. In der Jugend hatte ich Sezen Aksu, ist einer der wirklich besten Sängerinnen, die ich kenne. Aber inzwischen habe ich das jetzt nicht mehr. Inzwischen mache ich nur Spotify auf und lasse die letzte Topliste durchlaufen, weil ich auch dafür nicht mehr so viel Zeit habe.
Du bist eine, ich höre eigentlich so, was im Radio läuft, Hörerin.
Genau. Also früher hatte ich wirklich meine Sängerin, wo ich dann auch dann zum Konzert dann mal auch wollte, aber hat sich jetzt geändert mit der Zeit.
Hörst du eigentlich türkisches Radio?
Gerne, wenn ich Zeit habe, ja.
Ist das vergleichbar mit unserem Radio? Also wir haben ja nun auch ein privates und ein öffentlich-rechtliches.
Ich höre ja WDR 2, mhm. Öffentlich-rechtliches. Es ist vergleichbar, je nachdem, welchen Kanal du aussuchst. Also es ist auch genauso, wie es WDR 2 und 1 live gibt, kannst du es auch im Türkischen genauso machen.
Jetzt haben wir schon mitbekommen, wo du überall mitspielst. Spielen ist gut, mitarbeitest, nennen wir es mal so. Wie wird dir dein Engagement eigentlich gedankt? Und jetzt sind wir doch wieder im Job.
Kommt drauf an, wen du fragst. Also es gibt die das wirklich sehen und sagen, wie wichtig das ist. Na, das sind nicht immer nur die Patienten, die der Dankbarkeit, wobei das sind mir ehrlicherweise die wichtigsten. Oder da fühle ich, okay, hey, cool, ist angekommen. Aber ich würde mir das im beruflichen Kontext viel mehr wünschen, dass im beruflichen Kontext wirklich viel mehr dieser Zuspruch kommt, es ist wichtig, was sie macht, weil das fehlt auch im beruflichen Bereich, muss man sagen. Da sieht man nicht, wie wichtig diese Öffentlichkeitsarbeit denn noch ist. Es ist im Gesundheitswesen ist immer noch die Wissenschaft vordergründig, die wird gesehen, da bedankt man sich für oder honoriert und wertschätzt es. Die Öffentlichkeitsarbeit ist noch nicht da, wo sie angekommen ist.
Aber du betreibst es sehr stark. Also du bist, was Social Media betrifft, sehr aktiv. Bei LinkedIn weiß ich's. Also da erscheint ja eigentlich jeden Tag irgendein Post, manchmal auch mehrere. Wie viel Zeit nimmt das ein und wie viel Spaß macht dir das?
Spaß weiß ich nicht. Es ist schon Arbeit. Das ist manchmal auch nervige Arbeit, weil ich das ja nebenher mache und ich mache ja auch alles selber. Das lasse ich niemand machen, allein wegen der Authentizität.
Eigenwilliges Wort, ja.
Ja, genau. Aber ich finde es halt sehr wichtig, um Informationen weiter zu transportieren, weil sonst bleibt genau das, was ich gerade sagte, es bleibt sonst in der Bubble. Und es muss halt raus, damit andere davon sprechen und die Wichtigkeit erkennen. Das fehlt aber im Gesundheitswesen ganz. Also es ist, das finde ich, machen die Juristen oder die BWLer inzwischen deutlich besser, dass sie das ja auch als Kommunikationsstrategie wahrnehmen fürs Unternehmen oder für das Thema, was sie vorantreiben wollen. Die setzen sich ja wirklich feste Themen. Was will mein Unternehmen an Themen vorantreiben? Und das wird ja professionell bearbeitet. Das ist im Gesundheitswesen leider noch nicht so.
Bist du, was das Thema Transplantation angeht, Organspende, bist du das Gesicht in Deutschland oder wenigstens in Westdeutschland?
Was die Organspende angeht, denke ich ja. Also Organspende ja, Transplant ist es, wie gesagt, ich setze mich ja für die Aufklärung zum Thema Organspende ein. Und ich denke, ja, das bin ich, vielleicht sogar auch deutschlandweit gesehen, das würde ich schon so sagen. Transplantation ist ja nicht mehr das, was ich mache. Ich leite ja nur das Transplantzentrum, also ich bin ja die Geschäftsführung. Transplantieren tun ja meine Professoren. Ist auch gut so und deswegen, ich bin das Gesicht für Organspenden, das bin ich auch gerne. Und ich stehe für die Transplantationsmedizin als Spitzenmedizin, aber nicht für den einzelnen Bereich.
Wie geht's deiner Oma nach dem, was hatte die im Beckenbruch?
Oberschenkelhalsfraktur.
Wie geht's der heute?
Gut soweit. In der Mobilität eingeschränkt, aber sie hat ja auch jetzt ihre 90 voll. Dafür ist es. Ja,
eine 90-jährige Omi.
Genau.
Und die lebt in dem Haus, das im Fernsehen damals zu sehen war. Immer
in dem
noch.
Haus daneben.
Ja, ja, in dem Haus daneben, denn das blieb ja glücklicherweise stehen.
Genau. Ja, da ist sie drin.
Hast du sie in den Sommerferien gesehen?
Nee, leider nicht. Nicht in den Sommerferien. Ich hatte sie zuletzt Silvester gesehen. Genau. Dieses Jahr war ich Sommer nicht in der Stadt meiner Eltern. Weil 53 Grad wollte ich mir jetzt nicht antun ohne Strand.
Ja, es war sehr heiß in Türkei und Griechenland. Man hat es mitbekommen.
Genau, deswegen bin ich nicht in die Stadt gegangen.
Du bist letzte Nacht um 2 aus Berlin wiedergekommen, hast wenige Stunden geschlafen, sitzt jetzt hier. Wie geht dein Tag heute weiter?
Oh, auf dem Weg hierhin habe ich noch einen Call gemacht. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, der Call ist nämlich weitergegangen, muss ich mir die Information von diesem Call holen.
Ein Call mit wem?
Herzcare-Frauen zum Thema Frauenherzen schlagen anders.
Okay.
Nach der Veranstaltung ist immer vor der Veranstaltung und wir planen schon wieder den Februar. Und dann muss ich weiter planen, Hashtag Herzhelden. Ich habe ja noch das Projekt Reanimation mit Laienreanimation mit weiblichen Puppen. Da müssen wir auch noch ein bisschen organisieren und dann muss ich meine Mails abschreiben. Also es ist, diese Projekte laufen ja auch, sage ich mal, ehrenamtlich. Das heißt, die Arbeit der Geschäftsführung muss dann auch noch gemacht werden. Und das ist aktuell bei mir die Planung der Jahrestagung der Deutschen Transplantationsgesellschaft, wo ich dann auch mit Tagungspräsidentin bin im Oktober.
Wir könnten über einen zweiten Teil des Gesprächs nachdenken. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Zeit für die Wolle. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.